Ihr Lieben, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich hoffe, mein Akku macht das mit, dass ich hier nichts auslasse. Aber ansonsten machen wir es Freestyle. Ach, Julian ist auch da. Ich habe schon wieder versagt. Ich habe schon wieder Menschen enttäuscht. Ich habe schon wieder Mist gebaut. Ich komme noch immer nicht den Verpflichtungen nach, die mir eigentlich so bewusst sind. Seit Jahren kämpfe ich mit verschiedenen Sünden und ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Ich bin durchweg am Scheitern. Das sind meine Fehler und meine Schwächen und die rauben mir das Glück im Leben, die rauben mir meine Kraft. Ich bin ein Versager und das seit Jahren. Seit Jahren derselbe Mist. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesen Worten identifizieren kannst, ob du solche Worte sagen würdest. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir häufig diese Sachen denken über uns. Dass wenn wir aufrichtig und kritisch uns selbst reflektieren, wir immer wieder zu diesem Punkt kommen, dass wir an uns selbst verzweifeln. Und die Frage stellt sich in dieser Selbstverzweiflung, warum ist das so? Warum kriege ich es nicht auf Reihe? Warum ist mein Leben, wie es ist, so ungenügend, so unvollkommen? Liegt es an mir? Liegt es an anderen, dass mein Leben so ist, wie es ist? Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst, dass du sagst, ach, wäre meine Kindheit doch ganz anders verlaufen. Dann hätte ich heute nicht die und die Probleme, hätte nicht diese innere Zerrissenheit, wäre ich in meiner Teenie-Zeit und Jugendzeit doch einfach an andere Menschen geraten, die mich irgendwie anders geprägt hätten, dann wäre ich heute nicht die Person, die ich bin, mit all den Ecken und Kanten. Vielleicht hast du zu Hause keine Liebe erfahren, vielleicht bist du ein Scheidungskind und hast diese Zerrissenheit miterlebt, wie deine Eltern sich getrennt haben und wie es auch mit dir etwas gemacht hat. Vielleicht hast du nur deine Kindheit mit einem Vater oder mit einer Mutter zugebracht. Vielleicht hast du sogar häusliche Gewalt erlebt. Und diese Sachen, sie verfolgen dich, sie kommen immer wieder hoch. Vielleicht sind da Süchte in deinem Leben, in deiner Vergangenheit gewesen, die dich in Beschlag genommen haben und die dich bis heute kennzeichnen. Vielleicht siehst du Verpflichtungen des Lebens wie Schule, Studium, dein Arbeitgeber, deine Eltern, die Gemeinde vielleicht, auch wenn du Christ bist, dein Partner. Und du stellst fest, wenn du auf diese Verpflichtungen, die du gegenüber diesen Personen hast, stellst du fest, ey, ich komme dem nicht nach, ich bin so ungenügend. Ich bin eigentlich niemand, ein Versager halt. Und diese Gedanken, sie können sowohl Christen als auch Nicht-Christen treffen. Und vor ein paar Wochen erst hatte ich eine junge Dame bei mir im Auto, die hat die ganze Fahrt fast durchgeweint, als ich mit ihr über Jesus gesprochen habe. Weil sie so einen Zerbruch in ihrem Leben hatte, weil sie so fertig war über ihr Leben und genau das auch über sich dachte. Und sie ist nicht die einzige Frau, die ich kenne, die ich in meinem Auto habe. Und wenn ihr mich fragt, was das mit meinem Auto zu tun hat, Blablacar. Ich nehme ganz viele Leute bei meinen ganzen Pendelfahrten immer durch die Gegend mit und rede mit denen über Jesus. Und mir begegnet häufig selbiges Bild, dass die Leute zerbrochen sind. Dass sie mit dem Leben nicht zurechtkommen, mit sich selbst nicht zurechtkommen. Und selbst wenn du eine gute Kindheit hattest, eine gute Teenie- und Jugendzeit, wenn wir mal ehrlich mit uns sind, dann sehen wir trotzdem unsere Fehler, unsere Sünden. Die Dinge, die einfach nicht laufen, wie sie laufen sollten. Wo wir Menschen verletzen und so weiter. Und immer wieder kommt diese Realität in unser Leben hinein. Ey, warum ist das so und kann man überhaupt etwas mit mir anfangen? Ich komme doch so viel im Leben nicht nach. Ist da noch Hoffnung für mich? In dieser Unvollkommenheit. Du bist Christ und du denkst, du bist der größte Sünder und Versager und Gott kann mit mir nichts anfangen. Du willst vielleicht wirklich für Gott leben, aber du siehst andere und denkst, ey, die sind viel begabter, die haben nicht so viele Probleme wie ich, die sind viel fähiger, um irgendetwas in Gottes großer Geschichte zu reißen. Aber ich? In Gottes großer Geschichte habe ich irgendwie keinen Platz. Irgendwie läuft das bei mir nicht, oder Gott ist ein anderer. Und ich habe echt so gute Nachrichten heute. Deswegen habe ich auch dieses Thema gewählt. Es gibt Hoffnung für dich, den Loser. Es gibt Hoffnung für dich, den Versager. Es gibt Hoffnung für mich, den Versager. Und aus dem Grund habe ich die Predigt auch mit dem Titel überschrieben, wenn Gott mit unvollkommenen Menschen seine Geschichte schreibt. Ich habe das Seine vergessen mitzuteilen in der Überschrift, falls ihr das bei Instagram oder so gesehen habt. Also wenn Gott mit unvollkommenen Menschen seine Geschichte schreibt, du bist genau geeignet für diesen Gott. Und du kannst in seiner Geschichte Platz finden. Und ich lade euch ein, 1. Mose 12 aufzuschlagen. Wir werden heute nur in 1. Mose 12 uns bewegen und Kapitel 11 noch. Aber der primäre Text wird 1. Mose 12 sein. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 9. Ich lese. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien Abraham und sprach: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Und er brach auf von dort in das Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham zog fort, immer weiter ziehend in den Süden. Das ist das Wort Gottes. Ich will noch kurz beten. Vater, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Wort. Ich danke dir dafür, dass wir uns heute über dieses Thema Gedanken machen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du jedem heute auch das ins Herz legst, dass du einen jeden ermutigst, dass du einen jeden Hoffnung gibst, dass du einem jeden zeigst, dass du gut bist und gebrauchen willst, was unvollkommen ist. Ich bitte dich darum so sehr und ich bitte dich, dass du mir Worte gibst zum Reden und dass du hier den lieben Ohren gibst zu hören. Das bitte ich, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Das ist der Text. Uns begegnet in diesem Text Abraham, das ist die Hauptperson. Und ich möchte jetzt kurz mit euch etwas versuchen. Ihr könnt jetzt einfach reinrufen, was ihr mit dem Namen Abraham verbindet. Was denkst du, wenn du den Namen Abraham hörst? Okay.
Glaube.
Aha.
Lügner.
Nochmal?
Lügner.
Lügner. Aha, okay. Ich dachte, es kam von hinten.
Berufung.
Berufung, aha.
Isa.
Aha.
Wie die Sterne am Himmel.
Okay, Segen also, aha. Also wir hatten Charakter, wir hatten Gottes Zusagen quasi, wir hatten die Charakteristik seines Glaubens. Jetzt eine ehrliche Meinung, wenn ihr Abraham hört, denkt ihr zuallererst oder überwiegend oder ausschließlich an das Positive, intuitiv, wenn ihr an Abraham denkt, oder an Negatives? Kurz die Hände hoch, positiv? Aha. Negativ. Ja, da haben wir doch ein paar. Sehr gut. Und tatsächlich habe ich das auch erwartet. Es ist doch in der Regel immer so, wenn wir zur Bibel kommen, dann schauen wir die Personen der Bibel an und wir denken, was sind das für krasse Dudes? Ne? Die kriegen alles auf die Kette und die sind so erfolgreich und die reißen was in Gottes Reich. Das sind Helden. Glaubenshelden, die haben es in Hebräer 11 geschafft, in die Hall of Fame des Glaubens. Na? Die haben es da reingeschafft, aber ich niemals. Ich bin nicht wie die und ich werde auch nie sein wie die. Und dann gehen wir vielleicht auch davon aus, dass ihre Voraussetzungen auch so, ja, rosenhaft waren. So, wow, dieser Abraham, der hat doch wahrscheinlich eine Kindheit gehabt, die war so gottesfürchtig und so fromm. Er hat von der Muttermilch auf irgendwie Gott da aufgesogen und als kleines Kind Geschichten von diesem Gott gehört und wurde so richtig, sag ich mal, infiltriert und geprägt zu diesem Gott hin. Ganz fromm, ganz gottesfürchtig. Keine Fehler, kaum Schwächen. So denken wir häufig über die Leute in der Bibel. Wenn wir gerade an Paulus zum Beispiel denken, na, wo sehen wir da Schwächen? Aber Gott möchte uns heute zeigen, Abraham war alles andere als vollkommen. Er war ein unvollkommener Typ. Er hatte in keinster Weise irgendwelche besonderen Voraussetzungen, um in Gottes Geschichte irgendwas zu reißen. Und deswegen lade ich euch jetzt ein, Kapitel 11 kurz anzusehen und euch einmal aufzuzeigen, warum dieser Abraham alles andere als gute Voraussetzungen hatte, um in Gottes Geschichte groß rauszukommen, um überhaupt darin vorzukommen. 11,28 und 11,31 sind die Verse, die wir uns jetzt kurz anschauen wollen. Es geht um Abrahams kulturell-religiösen Kontext. 28. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Vers 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes, und Sari, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abrahams, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa. Bis hier erstmal. Und was sagt das erstmal aus über Abraham? Es zeigt uns, woher kommt dieser Typ. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Wir alle sind geprägt von der Umgebung, in der wir groß werden. Und Ur in Chaldäa ist ein wichtiger Ort, den wir unbedingt jetzt anschauen müssen. Was hat es mit Ur in Chaldäa auf sich? Ur in Chaldäa war eine Metropole, war eine Großstadt. Ur in Chaldäa war eine Handelsmetropole. Da ging das Geschäft richtig ab. Also es florierte wirtschaftlich. Es war ein wirtschaftliches Zentrum. Aber auch kulturell war es ein Zentrum. Da war Begeisterung, da war Entertainment, könnte man heute sagen. Aber was Ur in Chaldäa ganz besonders prägte, war der Mondgottkult. Diese Stadt, sie war dafür bekannt, dass da ein Götzenkult war, dem alle huldigten. Und in dieser kulturellen und religiösen Umgebung wird Abraham groß. Er erlebt finanzielle Sicherheit. Er erlebt familiäre Sicherheit. Seine Familie, die sind alle zusammen. Er erlebt religiöse Klarheit. Ist ja klar, an welchen Gott ich zu glauben habe. Welchem Gott ich zu vertrauen habe. Diesen Mondgottkult halt, ne? Das ist Wahrheit, das ist Realität. Das hat Einfluss auf Abraham genommen. Aber lass uns nochmal Abrahams familiären Kontext jetzt anschauen. 11,29. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka. Und jetzt fragt ihr euch auch wieder, okay, was soll ich jetzt hier raus lesen oder hier entnehmen? Aus diesen Namen, das sind halt Namen. Aber nein, so ist das nicht in der Bibel, gerade im Alten Testament nicht. Denn an dieser Stelle erleben wir, was es heißt, wenn Religiosität auf eine Familie trifft. Diese Religion hat die Familie infiltriert. Sarai, Milka, Terach, Laban später. Namen, die in Beziehung und Verbindung mit diesem Mondgottkult standen. Also diese Familie war durch und durch mit dieser Religiosität und Spiritualität durchtränkt. Da ist ein Gott, den wir anbeten, den wir verehren, dem unser Leben gehört. Bis in die Namen hinein reicht diese Frömmigkeit. Und Josua bringt es dann ganz plump auf den Punkt, schlag kurz auf. Josua 24, Vers 2. Josua sagt uns einfach straight ins Gesicht, was das für ein Abraham war und aus was für einer Familie der kam. Neben all diesen Hintergrundinformationen, die ich euch jetzt gegeben habe. Josua 24, 2. Das Volk ist hier kurz vor der Übernahme oder vor dem Übergang ins verheißene Land und Josua erinnert sie jetzt nochmal etwas. So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor alters jenseits des Stromes Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie, Plural, dienten anderen Göttern. Sie waren Götzendiener. Abraham, der große Glaubensheld, wo wir immer sofort diese Annahme haben, Glaubensheld, Hall of Fame, richtiger krasser Dude, der glaubt Gott und der macht für Gott, das war ein durch und durch tränkter Götzendiener. Er hat irgendwelchen Götzen gehuldigt, gedient, geopfert, der große Glaubensheld. Er war gebunden in seiner falschen Religiosität, in seiner Familienbande, die damals unheimlich stark war, viel stärker als sie heute leider bei uns ist, häufig in unseren Familien. Und gleichzeitig erlebte er diese Sicherheit von Wohlstand, dieser Stadt, in der er lebte. Und jetzt passt mal auf, was am Ende dann von Vers 31 steht. Und Terach nahm seinen Sohn und so weiter. Und sie zogen miteinander aus Ur und Chaldea, um in das Land Kanaan zu gehen. Sie kamen bis Haran, also nicht ganz nach Kanaan, und wohnten dort. Was hat Haran jetzt wieder für eine Bedeutung? Haran, Metropole von was, könnt ihr euch denken? Mondgottkult. Auch eine florierende Ortschaft. Und sie bleiben wieder da hängen, wo sie eigentlich herkommen. In ihrem Götzendienst, in ihrer Gottesferne. Und jetzt schauen wir in Kapitel 12 einmal hinein und da kommt 12 Vers 4 und dann kommt uns noch eine problematische Sache entgegen. 12 Vers 4 sagt nämlich Folgendes: Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. 75 Jahre war er in diesem engen, familiären, religiösen und wirtschaftlichen, sicheren Umfeld. Und ich möchte euch mal fragen, die ihr alle so zwischen 16 und 20 oder so roundabout seid, 16 und 30. Wie krass habt ihr schon in eurem Leben Sachen etabliert, also Gewohnheiten etabliert? Ich mach das halt so, das ist halt drin bei mir. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns an so vieles. Und das nach schon 20, nach 25 Jahren. Jetzt überlegt mal, wie das bei Abraham war. 75 Jahre Götzenkult, 75 finanzielle Sicherheit, 75 Jahre in den gleichen Trott. Was meint ihr, was das mit einem Menschen macht, der so da drinne ist? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit alten Leuten über Gott zu reden. Das ist unheimlich schwer. Die sind so festgefahren, die sind so engstirnig, die sagen, hey, ich habe das Leben gelebt und ich habe das Leben gerochen und so weiter. Was willst du mir erzählen? Dieser Abraham, der war gefangen in diesen, ich sag mal, Lebensgewohnheiten, Lebensgegebenheiten. Und dann kommt dieser Vers, 12 Vers 1. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh aus deinem Land. So, der erste Punkt der Predigt, den habe ich vergessen zu erwähnen, sorry, der lautet, wenn Gott mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibt, rettet er sie aus ihrer unvollkommenen Vergangenheit. Das ist der erste Punkt. Wenn Gott mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibt, rettet er sie aus ihrer unvollkommenen Vergangenheit. Wisst ihr, ich habe das jetzt gerade skizziert, was Abraham für ein Typ war. Und nach menschlichen Vorstellungen würde ich einfach sagen, wenig Hoffnung auf irgendetwas. Und dann kommt da dieser Gott und der sagt, Abraham, geh aus deinem Land. Geh aus deinem Land. Hinaus aus deiner Familie, Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier ist auf einmal Gott, der diesem Abraham gebietet. Imperativ. Abraham, du da irgendwo in Ur und Chaldea, zieh ab von hier. Lass das alles hinter dich, all die Sicherheiten, all die Gebundenheiten, gib sie auf. Und wir müssen uns ja diese Frage stellen, wer oder was kann Abraham mit 75 Jahren in einer derartigen Lebenssituation und Gebundenheit herausretten? Und es ist niemand als der souveräne Gott, der mächtige Gott, der die Kraft hat, einen alten Mann aus diesen Fesseln, aus diesen Gewohnheiten, diesen Bindungen herauszulösen. Der die Macht und Fähigkeit hat, diese Kultur als billig und irrelevant zu erkennen und diese familiäre Gebundenheit, die auch von dieser Religiosität und Spiritualität durchtränkt war, abzubrechen, aufzugeben. In Gottes Gnade und in seiner Barmherzigkeit wendet er sich diesem Götzendiener zu und sagt, komm, Abraham, komm, ich will mit dir Geschichte schreiben. Ich weiß um deine Vergangenheit, ich weiß um den ganzen Dreck, den du am Stecken hast. Aber komm und folge mir und glaube mir. So ist Gott, wisst ihr? Er sieht Abrahams Unvollkommenheit und er sieht auch deine Unvollkommenheit. Er sieht deine Vergangenheit, er sieht deine Fehler und deine Sünden, deine Schwachheit und dein Versagen. Er weiß um all das und er sagt, komm, lass los. Von dem Ganzen. Vielleicht prägt dein Leben Lüge und Lästerei, Stolz und Arroganz und Heuchelei, da stand so an der Tagesordnung. Vielleicht hast du durch die ganzen Medien dich verblöden lassen, hast dir ohne Ende Filme, Serien und Musik reingezogen, hast deine ganze kostbare Lebenszeit weggeschmissen. Vielleicht prägt dein Leben vorheriger Sex und Pornografie. Vielleicht warst du spielsüchtig, hat es mit Drogen zu tun oder warst sogar kriminell? Und dieser Text hat so gute Botschaft für dich. Für dich und deine Vergangenheit, für dich und deine Fehler. Wenn du Gott noch gar nicht kennst, dann ruft er dich heute und sagt, komm heraus aus der Dunkelheit. Komm zu mir. Deine Vergangenheit ist für mich nicht zu schrecklich. Dein Versagen mir und anderen gegenüber nicht zu groß. Vertrau mir, folge mir nach und ich werde mit dir bleibende Geschichte schreiben. Komm und du wirst Teil einer größeren Geschichte als deiner kleinen, mickrigen Geschichte, die du irgendwie versuchst zu schreiben. Halte nicht fest an deinen vermeintlichen Sicherheiten und all den Dingen, wo du hoffst, vermutest, annimmst, dass da doch vielleicht irgendwie Befriedigung und Freude drin steckt. Halt nicht fest. Du findest in all dem nichts, es betäubt dich höchstens. Und lieber Bruder, liebe Schwester, du bist ein Beweis, dass Gott heute noch ruft. Du bist ein Beweis, dass Gott heute noch rettet. Du bist ein Beweis für die souveräne Gnade Gottes, dass er dir in deiner Situation, in deiner Vergangenheit begegnet ist und dass er dich herausgezogen hat. Dass er dich bis hierhin getragen hat. Das ist ein Beweis der Gnade Gottes, den wir nicht kleinreden dürfen. Und jetzt sagst du vielleicht als Christ, ey Werner, meine Vergangenheit, die nagt trotzdem noch an mir. Meine Sünden verfolgen mich, meine Fehler der Vergangenheit, sie quälen mich und außerdem versag ich noch immer so häufig und habe den Eindruck, trotzdem, mit mir ist nichts anzufangen. Ich möchte zwei Sachen sagen. Deine Vergangenheit ist Geschichte und deine Sünde ist vergeben. Deine Fehler und dein Versagen hat Gott für dich getragen. Warum du hier und heute sitzt, habe ich gerade gesagt, ist ein Wunder. Und wir werden das jetzt noch im Laufe der Predigt weiter vertiefen, inwiefern das ein Wunder ist. Aber der Gott, der dich damals aus deinen Umständen und Gegebenheiten herausgerettet hat und dich in deiner Sünde dort gesehen hat, er wusste um all dein Versagen, das du getan hast und er wusste auch um all dein Versagen, das du noch tun wirst. Und er hat trotzdem gesagt, komm. Glaub mir, folg mir, lass los. Denk doch einmal an die Jünger, gewöhnliche Juden, Wie sind solche Fischer-Dudes, die einfach da ihren Job machen, die temperamentvoll sind, die explosiv waren, streitlustig waren, geldgierig und vieles mehr. Und Jesus kommt da auf einmal zu einem Petrus und sagt, Petrus, komm. Du mitten in deinem Lebensalltag, Petrus stand da, hat gerade seine Netze geflickt und Jesus kommt mitten in sein Leben hinein und sagt, komm, folg mir nach, lass das hinter dir und ich mach was mit dir. Da ist auf einmal ein Matthäus, ein Geldeintreiber oder ein Steuerhinterzieher von anderen, der sich eine reiche Nase macht und Jesus kommt zu dem, weiß um alles und sagt, komm. So ist Gott. Er wusste um all das Versagen. Er wusste, dass seine Jünger ihn da im Garten Eden betrügen werden, ihn verraten werden, ihn verleumden werden. Und er hat sie dennoch 3 Jahre zuvor genommen und hat sie herausgerufen. Aus Ur und Chaldäa, wenn ich das so sagen kann. Aus ihrer Sünde, aus ihrem alten Leben. Ohne Gott, ohne Jesus. Und zweitens gilt dir, er gilt es, das aktuelle Versagen, die gegenwärtige Sünde hinter dich zu lassen, die dich jetzt beschwert, so wie Sammy das auch in der Predigt, im Input zum Ausdruck gebracht hat. Lass das hinter dir. Bring das zu Gott und lass es bei Gott, dass er sich darum kümmert. Und jetzt gilt es ganz wichtig, weiter zuzuhören. Aber hier endet das Ganze nicht. Also Gott schreibt mit unvollkommenen Menschen zuallererst darin Geschichten, dass er sie aus ihrer unvollkommenen Vergangenheit rettet. Und erinnert, ey, weißt du, ich weiß um all das und ich rette dich. Und er sagt, ich habe Lust an Gnade und ich pack deine Sünde und schmeiß sie und versenk sie ins tiefste Meer, wie Micha es sagt. Deine Sünde ist Vergessenheit. Gott hat sich entschieden, daran nicht mehr zu denken, wie die Psalmen es sagen. Deswegen brauchst du dich damit nicht plagen. Gott hat sich deiner Vergangenheit angenommen und sie ausgelöscht. Gott rettet Sünder aus ihrer unvollkommenen Vergangenheit, aber dabei belässt er es nicht, wisst ihr? Gott ist nicht bloß ein Gott, der einfach aus etwas herausrettet und dann im luftleeren Raum die Person irgendwie lässt, sondern der zweite Punkt, wenn Gott mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibt, ruft er sie ins Ungewisse. Und das klingt jetzt nicht verheißungsvoll, oder? Ins Ungewisse gerufen zu werden. Ich habe eine Frage an euch. War jemand schon von euch mal im Kletterpark? Ja. Und da ist es ja so üblich, du hast einen Karabiner, ne, und hast so ein komisches so ein Ding an und dann hakst du dich immer ein und hältst dich fest und so und dann geht's da so durch die Gegend. Und dann gibt es bei manchen Kletterparks so irgendwann dieses Highlight oder für manche auch diese Schrecksekunde. Hier geht's nicht weiter. Und ich muss einfach meinen Karabiner nehmen und an diese Leine haken und einfach mich fallen lassen. Einfach springen ins Ungewisse. Und dann geht's, dann rauscht es auf einmal lang. Ne? Aber dieser Augenblick kann sehr erschreckend sein. Wenn du auf einmal feststellst, ey, ich habe nichts mehr, wo ich mich festhalten kann. Es liegt nicht mehr in meiner Hand, nicht mehr in meiner Kraft. Ich bin bis hierhin gegangen. Und jetzt gilt es loszulassen und einem Karabiner zu vertrauen. Und du machst es. Du springst ins Ungewisse. Du vertraust diesem Seil, diesem Draht, dass es dich hält. Abraham tat genau das. 12,1. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. In das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hatte noch keine Ahnung, wohin die Reise geht. Abraham, geh los und auf dem Weg werde ich dir zeigen, wo es hingeht. Abraham ging ins Ungewisse, ein Sprung ins Ungewisse. Überleg mal, da kommt ein fremder Gott zu einem Mann, der 75 Jahre alt ist, alles Mögliche erlebt hat und durchlebt hat und überall drin irgendwie verstrickt und verwickelt ist. Und der sagt diesem Typen, lass los, pack deine Koffer, und nimm deinen Karabiner, pack den an mich, vertrau mir und spring. Für uns Deutsche ist das heute doch also äußerst riskant, so eine Reise anzutreten. In Zeiten von Google Maps können wir auf die Minute genau wissen, wann ich ankomme, wo ich ankomme, wo Staus sind, die werden einkalkuliert und angezeigt. Umfahrungen werden frühzeitig angeboten. Tankstellen werden angezeigt, damit wir nicht leer laufen. Imbisse werden angezeigt, dass wir nicht verhungern auf dem Weg. Und wir gucken uns im Vorfeld an dann auch noch, wo kommen wir eigentlich an? Also wir gucken uns Bilder an. Ihr fahrt eine Freizeit, ne? Jetzt im Sommer. Und wer von euch hat sich schon diese Bilder von der Freizeit angeguckt, wo es so hingeht, wie das Heim so ein bisschen aussieht? Gab es solche Bilder überhaupt? Ja, okay, sehr gut. Bei uns auf jeden Fall in Bielefeld gibt es die immer im Vorfeld. Und man guckt sich ja erstmal an, worauf lasse ich mich da ein? Wo komme ich da an? Wie sieht das da aus? Man will einfach nicht die Katze im Sack kaufen. Ne? So wie letztes Jahr bei mir im Kroatien-Urlaub, du kommst da hin, das Haus war eigentlich in Ordnung, aber das stinkt nach Rauch, das ist viel kleiner, als es aussah. Und so, und dann denkst du so, okay, hätte auch anders funktioniert, hoffentlich oder vielleicht. Es ging am Ende dann doch, aber man will die Katze nicht im Sack kaufen und deswegen informiert man sich. Wir sind einfach so geprägt und Abraham hatte nichts von alledem. Der hatte keine Karte, keinen Kompass, kein Bilder, wie das da drüben aussieht. Er hörte nur Gottes Stimme, der ihn aus seiner unvollkommenen Vergangenheit in eine ungewisse Zukunft rief und er vertraute. Abraham ging tatsächlich. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und jetzt hört, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Hat jemand von euch schon mal so eine Reise gemacht? Einfach irgendwo hin drauf los? Also ich auf jeden Fall nicht und ich werde es auch nicht machen. Aber versteht ihr, dieser Abraham, der hörte nur diesen Gott und er nahm an, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und ich nehme meinen Karabiner und ich packe diese Leine Gottes, diesen Arm Gottes und ich lasse mich fallen. Ich gehe ins Ungewisse. Und ist das nicht kennzeichnend eigentlich für all die großen Männer Gottes, dass sie in der Regel nicht wussten, wo es letztendlich hingehen wird? Was war mit den Jüngern? Die werden aufgerufen, folg mir nach. Ja, wohin denn? Ja, ich werde dich zu Menschenfischern machen. Ja, wo und wie und was kommt und wie lange und all solche Fragen, die kommen dann ja auf. Nee, komm ins Ungewisse. Vertrau mir. Die Jünger, die wussten am Anfang keineswegs, worauf sie sich einlassen. Aber sie vertrauten diesem Ruf Jesu und sie gingen. Und denk mal an den Apostel Paulus, an die Apostelgeschichte. Ja, er plante so manches, aber wie häufig wurde er unterbrochen, wo der Geist Gottes sagte, nee, hier nicht lang. Geh mal da lang. Und dann ging es auf einmal über eine andere Route weiter. Im Glauben, im Vertrauen gehen. Und ich möchte euch fragen, wann haben wir Christen das verlernt? Wann haben wir verlernt, Gottes Ruf in unserem Leben wahrzunehmen? Wann haben wir verlernt, seine Wegweisungen zu verstehen? Wann haben wir es verlernt, ihm zu glauben und zu vertrauen und zu folgen? Wisst ihr, ich glaube, dass wir aufgrund unseres Klammern an Sicherheiten und dem Festhalten von Lebensträumen und Zielen, die auch grundsätzlich nicht verwerflich sein müssen, aber wir klammern uns daran, als ob das alles ist, worum es in unserem Leben geht, dass wir aufgrund dessen Gottes Reden für unser Leben häufig überhören, nicht wahrnehmen. Ich würde euch am liebsten fragen, wann bist du das letzte Mal ins Ungewisse gegangen? Wann hast du das letzte Mal Gottes Stimme gehört? Und hast gesagt, okay Gott, ich vertraue dir, ich mache das. Ich weiß nicht, wo die Reise enden wird, aber letztendlich hat jeder Christ hier das gemacht, als er sich für Jesus entschieden hat, dass er gesagt hat, ey, ich komme mit, ich glaube dir, ich vertraue dir. Keiner von uns hat am Anfang die ganze christliche Theologie verstanden, verschiedene Dogmen verstanden und so weiter und hat sich daran gefreut und gesagt, das glaube ich und da halte ich fest dran. Und keiner von uns wusste am Anfang, wo die Reise hingeht. Nämlich, in der Regel haben wir gehört, Jesus ist gut, ich brauche Jesus, ich bin nicht gut und ich brauche diesen Jesus, koste es, was es wolle und bei ihm gibt es wohl Leben und ich, Halt mich an diesen Jesus fest. Aber dass das auch bedeutet, sein Leben zu verleugnen. Dass es auch bedeutet, Schritte im Glauben, im Vertrauen ins Ungewisse zu wagen. Das wussten wir am Anfang nicht in der Regel. Und dann gestaltet sich unser Leben so langsam. Wir grooven uns ein ins christliche Leben und machen am Anfang auch häufig Glaubensschritte. Aber irgendwann gewöhnen wir uns an die Sicherheiten und ja, wir sollen ja alles planen und absehbar sein und so weiter. Wisst ihr, damals, als ich mit Drogenabhängigen und Obdachlosen jede Woche Zeit verbrachte, da erlebte ich das viel häufiger als heute. Dass ich dort war, stand und gesagt habe, Gott, hier bin ich. Und dann stand da dieser Typ hinter mir, ein Hühne, riesig. Und so ein Blick, ne? Er hat geguckt, ne, so hart ernst und eine Lederjacke und ich dachte, er wird mich umbringen. Ne? Damals, Werner, 19 Jahre, in Bielefeld, mitten in der City. So war ich damals. Und ich guckte den Typen so an und ich dachte so, ich habe das gemerkt, ey, Gott will, dass ich zu diesem Typen gehe. Und mir war einfach so, boah, Gott, nein. Zu allem anderen, aber nicht zu dem. Ne? Diesen Schritt, so, ich weiß nicht, wo ich am Ende lande mit dem. Gott hat es letztendlich geschenkt, hat mir Kraft gegeben und ich bin gegangen im Glauben, dass Gott mir helfen wird, mit diesem Typen zu reden. Uwe oder Udo hieß er. Und das war so krass. Der Typ war so zerbrochen. Der war so elend. Und der stand da und am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie ich mit ihm reden sollte. Und irgendwann saß er. Da unten guckt mich von unten an mit solchen Augen und saugt alles auf, was ich da über diesen Jesus erzähle. Stellt Fragen. Ich erinnere mich noch, als ich Gottes Ruf nach Gießen wahrgenommen habe. Ich habe mich damals beschäftigt und ihr müsst wissen, ich stand mitten im Job. Ich hatte eine super Aussicht auf Karriere. Gutes Geld verdiente ich. Ich hatte meine Familie um mich, meine Freunde, meine Gemeinde wollte ich nicht verlassen. Und meine Zukunft habe ich auch ganz anders geplant. Aber Gott macht mir deutlich, ey Werner, mach das. Geh Theologie studieren. Und ich weiß noch, wie ich am letzten Tag da stand auf Arbeit und in Tränen nahe war und gedacht habe, Alter, was mache ich hier gerade? Ich gebe alles auf. Ich gehe einfach. Und ich gucke meinem Vorgesetzten ins Auge und ich konnte ihm nicht in die Augen schauen. Weil ich dachte, Alter, krass. Mache ich das gerade wirklich? Ja. Ein Schritt ins Ungewisse, einfach im Glauben, im Vertrauen, dass Gott es besser weiß, dass Gott es gut meint. Arthur, hier aus eurer Jugend, von Georg der Bruder, ist auch im Bewusstsein, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn woanders hin beruft, woanders hingegangen. Sammy, war auf der Bibelschule. Ihm habe ich auf Ann-Christins Geburtstag auch darüber gesprochen. Und er hat auch erzählt so, ja, Gott hat einem irgendwie gezeigt. Man geht diesen Weg, man vertraut ihm, er sorgt für einen, er kümmert sich um einen. So ist das. Ich weiß nicht, wo diese Punkte in deinem Leben sind, dass du gesagt hast, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich mache das. Keiner von uns weiß, was morgen ist, was in einer Woche ist, in einem Jahr sein wird. Wir haben das Leben nicht in der Hand, aber Gott hat es. Und er ruft uns ins Ungewisse, um ihm dort zu begegnen, um ihn dort zu erleben. Wisst ihr, auch wenn wir uns danach sehen, Klarheit in der Berufswahl, in der Partnerwahl, in dem Dienst, in deinen alltäglichen Entscheidungen, die deine Zukunft beeinflussen, auch wenn wir uns Klarheit in all diesen Dingen wünschen, so am liebsten eine Route, ne, hier zuallererst und dann geht's da weiter und so weiter. Auch wenn wir uns das wünschen, würde ich behaupten, es raubt uns die Atemberaubenheit des Glaubens. Es raubt uns dieses Mysterische, dieses am Glauben und dieses Wundersame, Gott auf eine Art und Weise zu erleben, wie wir sie nie erlebt haben. Ja, es ist gut zu planen und zu prägen, aber vor Gott und frei zu planen, zu sagen, ey Gott, hier bin ich und wenn du was anderes machst, mach es. Und ich will dann gehen, wenn du mich rufst. Ich will Schritte gehen, wagen, wenn du mich rufst. Es gilt, Gott zu vertrauen und zu gehen. Oder wie ein Theologe einmal sagte, in das Unbekannte an der Hand des mir bekannten Gottes zu gehen. In das Unbekannte an der Hand des mir bekannten Gottes zu gehen. Darum geht es. Es geht nicht darum, die Zukunft zu kennen. Es geht nicht darum, jeden nächsten Schritt zu kennen. Es geht darum, den Gott zu kennen, der beim nächsten Schritt bei dir dabei ist. Setze dein Karabiner an Gott. Vertraue auf ihn und wage Schritte im Glauben. Weg von deiner Vergangenheit, weg von deiner Schuld, hin in unbekanntes Land. Und erlebe Gott in dieser Ungewissheit. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Also als allererstes haben wir gesehen, guck mal, Gott rettet uns aus so einer unvollkommenen Vergangenheit. Deine Voraussetzungen sind alles andere als zu schwer für Gott, um irgendetwas daraus entstehen zu lassen. Deine Sünden und Fehler sind für Gott kein Problem, mit dir etwas anzufangen in seiner großen Geschichte. Und er ruft Abraham heraus. Und dann gilt es zu vertrauen und zu glauben und zu gehen. Ins Ungewisse, aber wenn Gott mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibt, ruft er sie nicht bloß ins Ungewisse und lässt sie im Ungewissen, sondern er gibt ihnen Gewissheit. Das ist der dritte Punkt. Ich habe bereits diese Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein Mann mit 75 Jahren alles stehen und liegen lässt und Gott folgt? Die Antwort war Gott. Der mächtige Gott, der gnädige Gott, der erbarmende Gott, der diesen Typen packt, herausrettet aus seiner Situation und ihn ruft, beruft für etwas viel Größeres. Aber wir finden in diesem Text noch eine zweite Antwort. Und das bringt uns zu den Versen 2 und 3. Ich lese. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wie kann es sein, dass Abraham diesen Schritt wagt ins Ungewisse? Ja, auf der einen Seite ist dieses mächtige, souveräne Ziehen Gottes, aber es ist nicht losgelöst von den Verheißungen Gottes, von den Zusagen Gottes, die hier kommen. Es ist nicht so, dass Abraham keine Ahnung hat, noch nie mit Gott geredet hat und nur dieses Geh gehört hat und dann plupp von völligen Götzendiener hin zu Gott ist klasse, Gott ist gut und so weiter. Nein. Gott rettet ihn heraus in Verbindung mit dem Hervorstrahlen seiner Herrlichkeit, mit dem Beweisen seiner Gnade, indem er ihm Segen verheißt. Dieser Text zeigt uns einen gnädigen, rettenden Gott, der eine wunderbare Zukunft verspricht, aber die zunächst wieder unter keinem guten Stern steht. Also wir haben eben familiär, religiös und kulturell uns das ein bisschen angeschaut. Aber lasst uns jetzt den Segen anschauen und feststellen, was das Problem und das Drama hier eigentlich ist, wieder ist. Abraham geht los, hat diesen Segen im Kopf und muss sich eigentlich denken, was in aller Welt sagt dieser Gott mir? Vers 2 und 3 nochmal. Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Und dann Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, Abraham, in dir, durch dich, ich will dich zu einer großen Nation machen, du wirst Kinder haben, du wirst ein großes Volk hervorbringen. Kapitel 11. Kapitel 11 folgt einem ganz bestimmten Rhythmus. Es heißt, die ganze Zeit, ab Vers 10, XY war so und so alt und zeugte Z. XY war so und so alt und zeugte Z. XY war so und so alt und zeugte Z. Und dann kommt es auf einmal. Dieser Rhythmus, diese Struktur wird gebrochen. In dem Vers 30. Und dann lesen wir ab Vers 29. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Kinderlos. In einer Gesellschaft und Kultur, wo Kinderlosigkeit als ein Fluch galt, als völlig unverständlich. Wie kann das sein? Von Gott eher verflucht bin ich. Und du sagst mir, du willst mich segnen? Du bist ein segnender Gott? Und du rufst mich ins Ungewisse, irgendwo weg von meiner Familie, von meinen Gebundenheiten und Traditionen und verheißt mir etwas, was mir so unglaublich erscheint, so fern erscheint. Du verheißt mir Kinder. Ich bin 75 Jahre, Gott. Ich habe kein Kind und meine Frau ist unfruchtbar. Das erste Drama. 12, Vers 6b. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Dieses Land werde ich dir geben, Abraham. Versteht ihr das Problem? Hier sind schon andere. Ich alleine, ohne Aussicht auf Kinder, und dann sagst du mir noch, dieses Land, wo ich hier gerade bin, das willst du mir geben? Willst du mich auf den Arm nehmen, Gott? Bist du gerade zynisch, sarkastisch mir gegenüber? Man könnte annehmen, dass das eine berechtigte Art und Weise wäre, darauf zu reagieren. Aber Abraham glaubt diesem Gott. Abraham vertraut diesem Gott. Er nimmt Gott beim Wort und vertraut darauf, dass Gott, wie auch immer, wenn er der Schöpfer Himmels und der Erde ist, der König dieser Welt, wenn er wirklich dieser mächtige Gott ist, dass er irgendwie in der Lage ist, auch dieses Makel, das ihn und seine Frau und seine Familie kennzeichnet, zum Guten zu wenden. Und dass Gott auf irgendeine Art und Weise auch vermag, seine Versprechen bezüglich dieses Landes zu erfüllen. Er gibt ihnen Gewissheit. Abraham, du siehst es jetzt noch nicht, aber hier bin ich und ich verspreche es dir bei meinem Wort. Und wisst ihr, in unserer Zeit ist es leider so, dass wenn wir Versprechen geben, sowieso biblisch gesehen, Versprechen sind das Letzte, gar nicht mit sowas anfangen. Aber leider ist es in unserer Zeit so weit gekommen, dass die Menschen so unvertrauenswürdig geworden sind, dass man irgendwie sagt, ey Bro, ich verspreche dir, ich mach das. Ne? Oder bei meiner, ich mach das. Ne? Um irgendwie das zu bekräftigen, zu bestärken, ich stehe dazu zu meinen Worten, ich werde das machen. Und damals war das hier eine klassische, ich sag mal, Bundesverhandlung, eine klassische Situation, wo hier jemand auftritt und ein Versprechen gibt und das gilt. Und hier ist niemand anderes als der lebendige Gott, der ein Versprechen gibt. Abraham, ich rufe dich ins Ungewisse, ja. Du weißt nicht genau, wohin die Reise geht, ja. Da kommen Sachen auf dich zu, von denen hast du jetzt noch keinen Schimmer, ja. Das stimmt, Abraham. Aber ich verspreche dir, in dieser Ungewissheit bin ich bei dir. Abraham, in dieser Ungewissheit werde ich Wunder tun, die du nie gesehen hast. Werde ich Großes tun, wovon du nie geträumt hast. Werde ich deine Makel aufheben und sie zum Guten wenden. Werde deine Asche zu etwas Wunderbarem machen. So ist Gott Abraham jetzt erstmal gegenüber. Und er verheißt ihm folgende Sachen. Ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Abraham, zuallererst, der Segen gilt dir. Und falls ihr es eben festgestellt habt, in Vers 1 ging es vom großen Kreis in den kleinen Kreis. Auch geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus. Und jetzt geht er vom kleinen Kreis zum immer größeren Kreis. Und was er macht, ist eigentlich, er zeigt dir einen Schokobrunnen an dieser Stelle. Gott zeigt dir einen Schokobrunnen. Schokobrunnen sagen euch wahrscheinlich hoffentlich allen was. Du hast da oben was und da fließt es runter. Da hast du noch so eine, ne, und da fließt es noch weiter runter. Warum ist das wie ein Schokobrunnen? Abraham, du da oben, du wirst gesegnet werden. Ich segne dich, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und dann fließt es weiter von Abraham, von dem Gesegnetsein Abrahams geht es weiter. Und ich will die segnen, die dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und jetzt kommt Schokobrunnen ganz unten. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und was macht Gott hier deutlich? Weißt du was, Abraham? Ich rufe dich heraus aus deiner unvollkommenen Vergangenheit hin ins Ungewisse, gebe dir darin Gewissheit. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Du wirst ein Multiplikator meines Segens sein. Und du, wenn du Christ bist, der einzige Grund, warum du heute hier sitzt, ist Abraham. Das klingt was, ne? Das klingt nicht evangeliumzentriert, ne? Kommt gleich. Abraham ist der Grund, warum 1. Matthäus 1,1 Wirklichkeit wird. Buch des Geschlechts Davids, des Königs und Abrahams. Buch des Geschlechts Jesu Christi, das habe ich ausgelassen eben. Des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Versteht ihr? Abraham, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Wie? Wie kann das sein? Wodurch? Durch Israel? Nein. In diesem einen Samen, der kommen wird aus dir. Und dieser andere ist niemand anderes als Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Und Jesus ist der Grund, warum du heute hier sitzt und Christ bist, wenn du Christ bist. Jesus ist der Grund dafür, dass du ewiges Leben hast, dass du Vergebung hast, dass du die Segnungen Abrahams in deinem Leben genießen und erleben darfst. Und zu diesen Segnungen kommen wir jetzt. Er ruft dich ins Ungewisse und gibt dir Gewissheit. Und ich will das kurz halten. Gott, er verheißt dir durch Abraham und durch Jesus Christus. Du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Epheser 1. Denn alles, was Christi sein ist, ist deins. Du bist gesegnet, du bist überreich beschenkt, Kind Gottes. Erinnere dich daran. Aber du bist nicht beschenkt, um einfach beschenkt zu sein, sondern um selbst zu beschenken. Um anderen von diesem großen Gott zu erzählen. Um ihnen zu zeigen, ey, damals hat Gott mit einem unvollkommenen Typen Geschichte angefangen zu schreiben. Und er glaubte Gott einfach und er ging und er hatte keine guten Voraussetzungen. Und heute bin ich auch hier und ich habe auch diesem Gott mit all meiner Unvollkommenheit vertraut. Und er hat was Großartiges gemacht in meinem Leben. Und ich will auch, dass du an diesem Segen teilhast. Ich will auch, dass du diesen Gott kennenlernst, der rettet aus Bindungen und Süchten, aus billigem Leben. Segensbringer, das sind wir. Das sollen wir sein. Dazu hat uns Gott gesegnet auch. Und das soll uns deutlich sein, deutlich werden. Und als Letztes will ich einfach nur hier nochmal kurz anführen. Ich merke schon, die Zeit, die ist... Wer dir flucht, der wird verflucht sein. Abraham, ich bin deine Rückendeckung. Und das lest mal Kapitel 13, 14, 15, 16, 17. Gott steht zu seinem Wort. Er ist Abrahams Rückendeckung. Auch wenn Abraham es vergeigt, dann macht er die Könige ganz klein, so klein mit Hut. Abraham ist meiner. Und wenn du ihn antastest, du bist geliefert, bevor ich was anderes sage. Und genauso ist das. Wer gegen dich ist, Abraham, der ist gegen mich. Und wisst ihr was? Was sagt Jesus Paulus, als Paulus gegen seine Kirche kämpft? Saul, Saul, warum verfolgst du meine Kirche? Sagt er nicht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit seinem Leib. Er identifiziert sich mit dir. Und wer mit dir ein Problem hat, der hat mit Gott ein Problem. Und deswegen sagt er auch, rächt euch nicht, denn mein ist die Rache. Gott steht zu seinem Volk. Er ist deine Rückendeckung, so wie er Abrahams Rückendeckung war. Und ich schließe ab mit den letzten Versen, Vers 7 und 8. Der Herr erschien Abraham und sprach, Vers 6, sorry. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Und er brach auf von dort. Und am Ende heißt es, er baute wieder ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Gott rettet aus unvollkommener Vergangenheit hinein ins Ungewisse und gibt Gewissheit in diesem Ungewissen. Und führt dich zur Anbetung. Das ist der letzte Punkt. Er führt dich zur Anbetung. Terebinte Mores, ein klassischer Ort Götzenkultes. Dort wurde angebetet, dort wurde irgendwelchen Göttern gehuldigt. Und was macht Abraham? Ich bin jetzt auf Gottes Seite. Gott ist mein Gott, ist mein König, ist meine Rückendeckung. Ich stelle neben diesen Götzenkult, neben diesen Götzentempel Gottes Gegenwart. Seinen Altar baue ich dahin und bringe zum Ausdruck, hier herrschen keine irgendwelchen Götter. Die haben keine Macht mehr. Dieses Land ist Gottes Land und er wird es mir geben. Er zieht dann durch die Länder und jetzt durch die ganze Gegend. Und wenn ihr Kapitel weiterlest, er baut immer wieder Altäre. Warum? Zeichen von Gottes Versprechen, Zeichen von Gottes Siegel. Das ist Gottes Land. Er wird sein Wort erfüllen. Und hier hat niemand anderes Macht. Und er betet diesen Gott an, dass dieser Gott ihn so gnädig und barmherzig herausgerettet hat und ihn gesegnet hat und beschenkt hat und ihm zugesprochen hat, was er sich niemals erträumen konnte. Und auch so sind wir gesegnet, sind wir begnadigt von Gott und dürfen mit unserer Unvollkommenheit kommen und begreifen, ey, Gott kann was mit mir machen und hier bin ich, Gott, nimm mich und ich will dir vertrauen und hilf mir im Glauben zu leben. Und ich will mich auf deine Verheißungen stützen, will daran festhalten und sagen, Gott, halt dich daran, ich will das erleben. In meiner Gebrochenheit und Unvollkommenheit. Und er wird dazu stehen, weil er es versprochen hat. Amen. Ich bete noch kurz, sondern das Lobpreisteam kann schon kommen. Vater im Himmel, meine Worte vermögen gar nichts auszurichten. Und du siehst all die Leute hier. Du weißt, wo jeder drin steckt, was für Probleme und Nöte jeder hat, was für Kämpfe jeder zu kämpfen hat. Du siehst die Vergangenheit von jedem und weißt, inwiefern sie einen lähmt und behindert. Du kennst alle Gedanken und weißt um die, die denken, mit mir ist nichts anzufangen. Und ich danke dir dafür, dass du darum weißt und dass du uns heute Abend gezeigt hast, oh, komm, mit all deiner Gebrochenheit und Schwachheit, komm, ich kann was mit dir anfangen. Ich will was mit dir anfangen. Ich will dich zum Segenbringer machen für andere. Aber zuallererst will ich dich selbst segnen. Und ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus so reich gesegnet hast. Uns versöhnt hast mit dir, uns zu Kindern gemacht hast und wir frei und froh leben dürfen in deiner Gegenwart. Dass wir ins Ungewisse gehen dürfen, ins Unbekannte gehen dürfen, an der Hand eines uns bekannten Gottes. Und dass wir an dieser Hand leben und florieren dürfen. Amen.